Anton Tschechow, Humoresken, Teil 1. Die Seniorenredaktion Hörfunk beim SAEK Dresden hat humoristische Erzählungen des Anton Tschechow bearbeitet und stellt eine szenische Lesung vor. Wer ist Anton Tschechow, der von 1860 bis 1902 lebte? Seine Großeltern waren noch Leibeigene, sein Vater Apotheker. Tschechow studiert Medizin. Als Arzt ist er jedoch nur selten tätig. Er schreibt. Am Ende sind es über 600 literarische Werke. In seinen Werken zeichnet er ein Bild der russischen Gesellschaft, vor allem die Zustände in den Kleinstädten und auf dem Land. Russland ist erstarrt, fern von Fortschritt und Reformbestrebungen. In seinen humoristischen Erzählungen kommt Tschechows Fähigkeit, das Milieu scharf zu beobachten und Charaktere zu diagnostizieren, zum Tragen. Seine Leser nie belehrend, paart er sanfte Ironie mit derb russischer Heiterkeit. Wertneutral und zurückhaltend stellt er Aspekte aus dem Leben und der Denkweise der russischen Provinz vor. Und zweifellos hat vieles aktuelle Bedeutung.
Der Roman mit dem Kontrabass. Der Musiker Smitschkow ging aus der Stadt zur Villa des Fürsten Bibulow, da dort infolge der Verlobung der Fürstentochter ein Abend mit Musik und Tanz stattfinden sollte. Auf seinem Rücken trug er seinen riesigen Kontrabass in seinem Lederfutteral. Smitschkow schritt längs des Ufers des Flüsschens, das seine erfrischenden Wogen zwar nicht majestätisch, dafür jedoch äußerst poetisch durch die Lande trieb.
Ob ich nicht baden sollte?
Er überlegte nicht erst lange, sondern zog sich aus und tauchte seinen Körper in die erfrischenden Fluten. Es war ein wundervoller Abend. Smitschkows poetische Seele kam in eine Stimmung, die der Harmonie der Umgebung entsprach. Aber welch ein süßes Gefühl nahm in seiner Seele überhand, als er, nachdem er 100 Schritt geschwommen, ein schönes Mädchen erblickte, das am steilen Ufer saß und angelte. Er hielt den Atem an und erstarrte im Ansturm der verschiedensten Gefühle. Kindheitserinnerungen stiegen in ihm auf, Sehnsucht nach Vergangenem, gleichzeitig aber auch eine erwachende Liebe. Gott! Und dabei hatte er doch noch vor kurzem gedacht, dass es ihm nicht möglich wäre, noch einmal zu lieben. Seit der Zeit, da er den Glauben an die Menschheit verloren, seine heißgeliebte Frau war mit seinem Freunde, dem Fagottspieler Sobakin, durchgebrannt, war das Gefühl der Leere in seine Brust gezogen und hatte ihn zum Misanthropen gemacht. Doch da er nunmehr vor der schlafenden Schönen stand, fühlte er plötzlich ohne sein Zutun etwas in seiner Brust aufsteigen. das fast wie Liebe aussah. Lange stand er so vor ihr und verschlang sie geradezu mit seinen Blicken.
Genug. Leb wohl, wunderbare Erscheinung. Es ist höchste Zeit für mich, zum Ball seiner Durchlaucht zu gehen. Doch halt mal, ich will ihr eine Erinnerung an mich zurücklassen. Ich will ihr etwas an den Angelhaken binden. Es soll eine Aufmerksamkeit vom Unbekannten sein.
Smitschkow schwamm leise ans Ufer, pflückte dort einen großen Strauß von Feld- und Wasserblumen, band ihre Stängel zusammen und heftete das Ganze an den Angelhaken. Der Strauß ging unter und zog auch den hübschen Schwimmer mit sich. Der Anstand sowohl als auch die Gesetze der Natur und die soziale Lage meines Helden erfordern eigentlich, dass der Roman an dieser Stelle ende. Aber ach, das Schicksal eines Autors ist unerbittlich. Aus vom Verfasser unabhängigen Gründen endet dieser Roman nicht mit dem Blumenstrauß. Gegen alle Vernunft und gegen die Natur der Dinge war es dem armen, unbedeutenden Kontrabassisten beschieden, im Leben der reichen und angesehenen Schönen eine wichtige Rolle zu spielen. Als Smitschkow wieder zu seinem Uferplatz zurückgeschwommen war, machte er eine Entdeckung, die ihn äußerst überraschte.
Oh nein!
Er fand nämlich seine Kleider nicht mehr. Man hatte sie ihm gestohlen. Unbekannte Bösewichte hatten ihm, während er die Schöne betrachtete, alles fortgenommen und nur die Bassgeige und den Zylinder zurückgelassen.
Verwünscht, o Menschen, Krokodilsbrut! Es ist nicht der Umstand, dass man mir meine Kleidung genommen hat. Nein, der hat mich so sehr empört. Denn alle Kleidung ist vergänglich, als der Gedanke, dass ich nackt gehen muss und hierdurch gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßen werde. Ich kann doch unmöglich nackt zum Fürsten Bibulow gehen. Dort werden Damen sein und außerdem haben die Diebe mit meinen Hosen auch das in der Tasche befindliche Kolophonium gestohlen. Was mach ich nur? Ich weiß auch nicht. Ach was! Unweit vom Ufer gibt es im Gebüsch versteckt eine Brücke. Bis die Dunkelheit hereinbricht, kann ich mich unter jener Brücke verbergen. Abends aber will ich dann im Finstern bis zur ersten Hütte schleichen.
Smitschkow beruhigte sich bei diesem Gedanken, setzte seinen Zylinder auf, warf sich den Kontrabass über den Rücken und schlich zum Gebüsch. Und so kam er denn zu der Brücke, nackt, mit einem Musikinstrument auf dem Rücken, derweilen aber mein Held unter der Brücke sitzt und sich seinem Krame hingibt, wollen wir, o Zuhörer, ihn auf einige Zeit allein lassen und uns jenem Mädchen zuwenden, das mit dem Angeln der Fische beschäftigt war. Was geschah wohl mit ihr? Als die Schöne aufwachte und den Schwimmer nicht mehr auf dem Wasser sah, beeilte sie sich, die Schnur heraufzuziehen. Die Angelschnur straffte sich, allein weder der Schwimmer noch der Angelhaken wollten aus dem Wasser kommen. Smitschkows Strauß war offenbar im Wasser aufgequollen und dadurch schwer geworden.
Ach, das ist ja so schwer. Es geht einfach nicht. Also entweder hat ein großer Fisch angebissen oder es kann ja auch sein, der Angelhaken hat sich unten festgehakt. Also Wenn ich an der Schnur ziehe, passiert gar nichts. Der Haken muss sich festgehakt haben. Ach, ist es schade. Und dabei beißen sie abends immer so gut an. Was soll ich nun machen jetzt?
Jedoch, das exzentrische Mädchen überlegte nicht lange. Sie warf ihre ätherische Kleidung ab und tauchte mit ihrem schönen Körper bis zu den Marmorschultern in die Fluten. Es war nicht leicht, den Haken von dem Strauß, der jetzt ganz durcheinander geraten war, zu lösen. Allein Fleiß und Geduld errangen zum Schluss doch den Sieg. Nach einer Viertelstunde stieg unsere Schöne schimmernd und glücklich aus dem Wasser und hielt den Haken in der Hand. Allein ein böses Geschick verfolgte sie. Die Gauner, die Smitschkows Kleidung gestohlen, hatten sich auch über die ihrige gemacht und ihr nichts als die Büchse mit den Würmern zurückgelassen. Das Mädchen fing an zu weinen.
Oh, was soll ich? Was ist denn das? Meine ganzen Sachen sind weg. Was soll ich jetzt nur machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann doch nicht in diesem Aufzug vor die Leute treten. Nein, nie und nimmer. Lieber den Tod. Oder ich will warten, bis es dunkel wird. In der Dunkelheit kann ich zu Tante Agafja gehen und sie zu mir nach Hause schicken, damit sie mir Kleider hole. Ja, das mache ich. Derweilen aber will ich mich unter der kleinen Brücke verstecken.
Und alsbald lief meine Heldin, das höher wachsende Gras benutzend, gebückt zur Brücke. Sie schlüpfte unter die Brücke, aber dort sah sie einen nackten Mann mit einer musikalischen Mähne und behaarter Brust. Sie schrie auf und verlor das Bewusstsein. Aber auch Smitschkow erschrak sehr.
Wer ist diese Gestalt? Am Ende gar eine Flusssirene, die gekommen ist, mich zu entführen? Oder doch ein Mensch? Sehr sonderbar. Warum ist sie hier? Und warum unter dieser Brücke? Und was ist mit ihr geschehen?
Während er diese Frage überlegte, kam die Schöne wieder zu sich.
Was ist nur los? Oh, bitte. Töten Sie mich nicht. Töten Sie mich nicht. Ich bin die Prinzessin Bibulova. Ich flehe Sie an. Mein Vater, man wird Ihnen viel Geld geben. Ich machte soeben nur meinen Angelhaken im Wasser frei. Und während ich dies tat, haben Diebe meine ganze Kleidung, mein neues Kleid, meine Schuhe und alles, meinen Schmuck, alles weggenommen.
Meine Gnädigste, auch mir hat man meine Kleider gestohlen und nicht nur das, sondern auch meine Hosen mit den darin befindlichen Kolophonium.
All jene, die auf Kontrabässen und Posaunen spielen, sind meistens nicht gerade geistreich. Smitschkow dagegen war eine angenehme Ausnahme.
Meine Gnädigste, ich bemerke, dass mein Anblick Ihnen peinlich ist. Allein, Sie werden mir beipflichten, dass ich aus denselben Gründen wie Sie nicht von hier fort kann. Ich mache Ihnen da folgenden Vorschlag. Legen Sie sich, wenn es Ihnen beliebt, in das Futteral meines Kontrabasses und decken Sie sich mit dem Deckel zu. Dann werden Ihre Augen von meinem Anblick befreit sein.
Soll mich da reinlegen?
Nachdem er dieses gesagt, ja, nahm Smitschkow den Bass aus dem Futteral. Die Schöne legte sich hinein und krümmte sich kringelförmig zusammen. Er aber zog die Riemen zu und freute sich, dass die Natur ihn mit solch einem Verstand begabt hatte.
Jetzt, meine Gnädigste, sehen Sie mich nicht mehr. Liegen Sie hier und beruhigen Sie sich.
Ja, ja.
Sobald es dunkel wird, werde ich Sie zum Haus Ihrer Eltern tragen. Den Bass kann ich auch später holen kommen.
Als die Dämmerung hereinbrach, lud sich Smitschkow das Futteral mit seiner Schönen auf den Rücken und wanderte zur Villa des Fürsten Bibulov. Er hatte sich folgenden Plan zurechtgelegt. Er beabsichtigte, bis zur ersten besten Hütte zu gehen. Dort wollte er sich Kleidung verschaffen und darauf weitergehen.
Es gibt nichts Schlimmes, auf das nicht ein Gutes folgte. Für die warme Anteilnahme, die ich am Schicksal der Prinzessin genommen habe, wird mich Bibulov gewiss reichlich belohnen. Meine Gnädigste, liegen Sie auch bequem? Fühlen Sie sich in meinem Futteral wie zu Hause?
Ja, ganz gut.
Allein plötzlich kam es dem galanten Smitschkow so vor, als sehe er vor sich in der Dunkelheit zwei menschliche Gestalten. Er blickte aufmerksam hin und überzeugte sich, dass es keine optische Täuschung war. In der Tat gingen dort Gestalten und trugen in ihren Händen Bündel.
Ob es nicht am Ende die Diebe sind? Sie tragen etwas. Wahrscheinlich unsere Kleider.
Smitschkow legte das Futteral auf den Feldrain neben der Straße und jagte den Gestalten nach.
Halt! Halt! Stehen bleiben! Haltet die Diebe! Halt!
Die Gestalten schauten sich um und ergriffen, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden, die Flucht. Und lange noch hörte die Prinzessin die hastigen Schritte und Schreie.
Halt! Haltet die Diebe! Stehen bleiben!
Aber schließlich verstummte auch das. Smitschkow gab sich der Verfolgung hin und unsere Schöne hätte vermutlich noch lange im Felde neben der Straße liegen müssen, wenn ihr nicht ein glückliches Spiel des Zufalls zu Hilfe gekommen wäre. Um die gleiche Zeit nämlich wanderten Smitschkows Kameraden desselben Wegs zur Bibulowschen Villa, der Flötenspieler Schuschkow und der Klarinettist Rasmachajkin. Sie stolperten über das Futteral, betrachteten es erstaunt und schlugen die Hände zusammen.
Ein Kontrabass. Hey, das ist ja die Bassgeige unseres Freundes Smitschkow. Aber wie kommt die hierher?
Smitschkow ist vermutlich etwas zugestoßen. Entweder er hat sich betrunken oder man hat ihn beraubt. In beiden Fällen aber hat es keinen Zweck, die Bassgeige hier liegen zu lassen. Ich denke, wir wollen diese lieber mit uns nehmen.
Schuschkow lud das Futteral auf seinen Rücken, worauf die Musiker weiterschritten.
Weiß der Teufel, was das für eine Last ist. Um nichts in der Welt würde ich je meine Flöte gegen einen Kontrabass tauschen.
Als die Musiker endlich die Villa des Fürsten Bibulov erreicht hatten, legten sie das Futteral an jenen Ort, der für das Orchester bestimmt war, und begaben sich zum Buffet. Um die gleiche Zeit wurden die Kerzen in der Villa angesteckt. Der Bräutigam, Hofrat Lakeitsch, ein hübscher und sympathischer Beamter des Verkehrsministeriums, stand, die Hände in den Taschen, mitten im Saal und plauderte mit dem Grafen Schkalnikow. Sie sprachen von Musik.
In Erbe konnte ich einen Geigenkünstler, Graf, der täglich Wunder verrichtete. Sie werden es nicht für möglich halten. Auf einem gewöhnlichen Kontrabass spielte er die teuflischsten Triller. Es war einfach fantastisch. Sogar Walzer von Strauss konnte er darauf spielen.
Aber ich bitte Sie, das ist ja ausgeschlossen.
Seien Sie überzeugt, er spielte sogar die Rhapsodie von Liszt auf ihr. Da ich einige Zeit mit ihm die gleiche Wohnung teilte, erlernte ich, dass ich sonst nichts zu tun hatte, von ihm die Kunst Liszt's Rhapsodie auf dem Kontrabass zu spielen.
Die Rhapsodie von Liszt? Nie! Sie scherzen!
Sie glauben es wohl nicht! Ich will es Ihnen sogleich beweisen. Kommen Sie zum Orchester!
Der Bräutigam und der Graf begaben sich zum Orchester. Sie näherten sich dem Kontrabass, schnürten eilig die Riemen auf und, oh Entsetzen! Doch während sich der geneigte Zuhörer, der seiner Fantasie freien Spielraum gibt, den Ausgang des musikalischen Zwistes ausmalt, wollen wir uns wieder Smitschkow zuwenden. Der arme Musiker, der die Diebe nicht einholen konnte, war zu dem Orte zurückgekehrt, an dem er das Futteral gelassen hatte. Allein er vermochte, seine teure Last nirgends zu finden. Er verlor sich in Vermutungen, eilte einige Mal die Straße auf und ab und entschied sich, da er das Futteral nicht finden konnte, dass er auf den falschen Weg geraten wäre.
»Das ist entsetzlich. Sie wird im Futteral ersticken und ich bin ihr Mörder.«
Bis um Mitternacht eilte Smitschkow auf den Landstraßen auf und ab und suchte das Futteral. Schließlich kam er ganz von Kräften und flüchtete sich wieder unter seine Brücke zurück und beschloss, in der Morgendämmerung weiterzusuchen. Allein auch die Nachforschungen um die Zeit der Morgendämmerung hatten das gleiche Resultat, und so entschloss sich denn Smitschkow, unter der Brücke bis zur nächsten Nacht zu warten.
»Ich werde sie finden, und sollte ich auch ein Jahr nach ihr suchen müssen, ich werde sie finden. Mein Gott, was ist passiert? Ich muss sie finden, ich werde sie finden, ich muss sie finden.«
Auch heute noch erzählen die Bauern, die in der geschilderten Gegend leben, dass man nachts in der Nähe der Brücke zuweilen einen nackten Mann erblicken könne, der völlig mit Haaren bewachsen sei und einen Zylinder trage. Und gelegentlich dringe unter der Brücke das Schnaufen einer Bassgeige hervor.